Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo ihr Lieben, willkommen an diesem Freitag, dem 27. Januar, zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Nach einem doch sehr milden Jahreswechsel sind wir inzwischen auch wettertechnisch im Winter angekommen. In der vergangenen Woche hat es ja auch mal ordentlich Schnee gegeben. Und wir sind jetzt in dieser ruhigen Phase zwischen der Weihnachtshektik und der bunten Fasnacht, die noch ansteht. Das sind Wochen, da plant man dann seinen Urlaub, freut sich auf Events, die in den kommenden Monaten anstehen, überlegt, was man alles noch so vorhat und man sinniert darüber, was alles hinter einem liegt, was man alles erlebt hat. Und da kommt unsere neue Serie hier im Podcast ins Spiel, Menschen in Rheinland-Pfalz. Da sprechen wir mit vielen unterschiedlichen Gästen, die hier aus unserem schönen Bundesland kommen und eine wirklich bewegende, lustige oder emotionale Geschichte hinter sich haben. Unser heutiger Gast blickt auf eine sehr lange und überaus erfolgreiche Geschichte zurück als Musiker und Komponist. Er hat, wie eigentlich alle Künstler, ganz klein angefangen mit geliehenen Instrumenten und inzwischen füllt er mit seiner Band Night Fever, The Very Best of the Bee Gees, riesige Hallen in ganz Europa. Jetzt feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum vom Jugendclub in Worms zum World Forum in Den Haag und heute bei mir im Podcast. Michael Zey.
Die beste Coverband in dieser Richtung Europas werden. So, das war unser Ziel. Du brauchst dir nur die Leute anzugucken im Publikum, die das sehr, sehr gerne wollen. Und wenn du die Möglichkeit hast, von der Bühne herunter ihnen das zu geben, was sie gerne, was sie am liebsten mögen, das ist ein wahnsinnsschöner Moment. Wenn du unbedingt was machen willst, dann machst du es. Und so ist es heute auch noch. Deswegen kann ich keinem den Rat geben, hör damit auf, sondern ich sag, mach einfach, was du von Herzen machst und was dein Leben erfüllt, mach's einfach.
Hallo, lieber Michael Zey, schön, dass du da bist.
Danke, John, ich danke dir für die Einladung.
Vom Jugendclub hin bis zur Europatournee, was sich in diesen 50 Jahren entwickelt hat. Wird natürlich schwer, das jetzt in einer Podcast-Folge alles zusammenzufassen, aber lass uns anfangen. Vor 50 Jahren, als das alles angefangen hat, bevor wir über Night Fever, Memories oder wie sie alle hießen, sprechen, wo war Michael Zey vor 50 Jahren das allererste Mal auf einer Bühne gestanden?
Also ich sehe einen unglaublich nervösen Jungen von 15 Jahren, 14 oder 15 Jahren, hinter der Bühne stehen und auf das Go warten, auf die Bühne zu gehen. Das war ein Jugendclub in Worms und es war, glaube ich, eine Faschingsveranstaltung. Die Orgel, die ich damals spielte, die war geliehen. Und es war eine Nachmittagsveranstaltung und ich wurde um 8 Uhr von meinem Vater abgeholt. So schlimm war das damals.
Ach tatsächlich, weil die Jungs länger als 8 Uhr nicht draußen bleiben
sollten. Ich glaube, das war so und dann hatte ich auch noch ein nicht so liberales Elternhaus gehabt. Also okay. Es war noch so der strenge Modus und du musst um 8 Uhr zu Hause sein, egal ob du jetzt das Lied fertig hast oder nicht. Ich wurde abgeholt, aber zum Glück war der Song fertig, der letzte. Ja, es war der erste nervöse und markante Auftritt von Michael Zey als Junge.
Und wie war das?
Ja, also
erfolgreich? Haben schon die Groupies in der ersten Reihe gestanden, oder?
Die 13-jährigen Groupies. Ja, ich glaube, das war so. Die standen schon in der ersten Reihe und standen alle auf junge Musiker. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe zu mir gesagt, das will ich haben, das muss ich weitermachen.
Nun warst du aber wahrscheinlich mit 15 noch auf der Schule und jetzt hast du dein strenges Elternhaus angesprochen. War das denn damals so einfach, so einen Entschluss zu fassen? Oder wie ist es dann von der Schule wirklich zur Musik gegangen? Ich weiß, dass ich damals ein paar Problemchen hatte, als ich gesagt habe, Papa, ich will Musiker werden. Ja, vergiss
genau
es.
Genau so war es bei mir auch. Okay. Papa, ich will Musiker werden, du sagst das nie mehr. Nachdem alle Bekannten und Verwandten mich gefragt haben, die so die Kinder, wie das damals so üblich war, was willst du mal werden? Ja, Pilot oder Ingenieur und ich Schauspieler oder Musiker. Nee, das durfte ich nicht mehr sagen. Aber ich bin es dann trotzdem geworden, nach vielen Jahren des Probierens und Studierens. Die Schule, ja, das war die Schule des Lebens.
Die Schule des Lebens ist dann in den 70ern losgegangen. Du hast vorhin so schön im Vorgespräch die Lehrjahre genannt, bevor es dann an die Ernte ging in den 80ern. Ja. Wie ist es gelaufen? Du hast den ersten Auftritt mit 15 absolviert, dann wahrscheinlich so Schülerbands oder kleinere Coverbands auf dem Dorf gehabt?
Kleine Coverbands, kann man sagen. Mhm. Kleine Coverbands. Und ja, die erste namhafte Band, die mich dann in ihre Reihen aufnahm, das war The Family. Und das war eine neunköpfige Band, die damals Anfang der 70er Jahre Songs von Blood, Sweat and Tears und Chicago auf die Bühne brachte. Das hat mich natürlich als junger Musiker total fasziniert. Und irgendwann haben die mich mal gefragt, hast du keine Lust, nachdem der Keyboarder damals ausgestiegen ist, keine Lust bei uns weiterzumachen? Und ich sagte, na, wow, gerne. Mhm. Und ich war 16 Jahre dabei und das waren so meine Lehrjahre für die Bühne.
Mhm. Ja. Family war, glaube ich, auch einigen damals ein großer Begriff. Also das war dann schon die erste bekanntere Band, muss man sagen.
Das war eine regional sehr, sehr bekannte Band. Also Region Mainz, Alzey, Worms. Genau.
Und das hat dich weiter in dem Willen bestärkt, Musik zu machen. Ist denn irgendwie ein Plan B parallel mitgelaufen? Hast du irgendwie so, ja, ich studiere jetzt halt BWL noch nebenbei, damit ich was in der Tasche habe? Oder hast du alles auf eine Karte gesetzt?
Eigentlich hatte ich alles auf eine Karte gesetzt, weil ich mich für sehr talentiert hielt schon damals. Es ist blöd, wenn man sowas von sich selbst sagt, aber ich habe mich halt dafür gehalten. Und das ist ja die Intention, was zu machen. Ich habe nebenher etliche Musikverlage besucht und habe die Leute von meinen Songs überzeugen wollen, dass sie mich vielleicht unter Vertrag nehmen und ich die Möglichkeit hätte, Songs zu veröffentlichen. Ist mir auch gelungen, aber erst sehr viel später, erst Anfang der 80er Jahre bekam ich einen Vertrag von EMI Publishing in Hamburg und war quasi ja monatlich bezahlt worden für meine Arbeit als Komponist und habe dann auch für etliche Schlagerleute damals angefangen, Songs zu schreiben. Iron Shear, ja, alle, eigentlich alle.
Okay. Und in der Zeit ist dann wahrscheinlich auch dein Projekt Morris entstanden.
Morris, ja, ja,
das
genau.
Haben wir das war recherchiert.
Ja, er hat recherchiert. Morris, das war 1985, ja. Da hatte ich einen Plattenvertrag bekommen bei der Hansa in Berlin. Und ja, die haben sich begeistert für die Idee, drei Leute auf die Bühne zu bringen, eine Sängerin, mich als Sänger und Gitarristen und ein Drummer. Das war so damals das Setup für die 80er Jahre. Und der Song, der das Ganze impliziert hat, hieß Tonight's the Night.
Da können wir gerade mal kurz reinhören.
Ja, gerne.
Tonight's the night.
Es ist halt total 80er. Oh, aber wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man dich sogar.
Ja. Ja.
Und das 80er Jahre, das knallrote E-Drum-Set des Schlagzeugers, das ist natürlich ja, Kult. Also.
Ein Must-Have.
Sehr gut. Und das war so der, also Morris war dann ein One-Hit-Wonder oder? Kann man Hit, das so bezeichnen?
Hit, es war auf dem besten Weg, ein Hit zu werden, aber bei der Vielzahl an Veröffentlichungen auch schon damals, da hat es halt bis zum letzten Effekt hat's halt gefehlt. Wir hatten ein paar Auftritte in Frankreich, Fernsehsendungen dort und in Luxemburg, aber naja, es hat für die Charts leider nicht gereicht, aber es war eine wichtige Station in meinem Leben.
Kommen wir zu einer nächsten wichtigen Station. Also ich will die ersten 20 Jahre, die machen wir jetzt gerade so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also vielleicht liegt es auch daran, weil ich dich erst ab 1990 dann wirklich so mehr oder weniger bewusst wahrgenommen hat. Da kamen die Memories ins Spiel. Eine ganz, ganz wichtige Station, schätze ich mal, würdest du auch so bezeichnen in deinem Leben?
Unbedingt.
Und eine Band mit den besten Songs der Beatles, der Rolling Stones und auch schon angefangen der Bee Gees und europaweit schon unterwegs gewesen. Mhm. Vielleicht erst die Frage, bevor wir auf die Memories an sich eingehen, eine reine Coverband. Wann ist bei dir so der Entschluss gekommen, zu sagen, diese eigenen Songs, die Komponisten, ich fokussiere mich jetzt auf so eine erfolgreiche Coverband und schreibe eben jetzt nicht mehr so die eigene Musik?
Genau, das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich unseren damaligen Agenten kennengelernt habe, Manfred Mühlmeier. Und ja, im Gespräch haben wir uns die Idee zurechtgemalt. Wir könnten die beste Coverband, weil damals lief die Oldie-Welle an, die beste Coverband in dieser Richtung Europas werden. So, das war unser Ziel.
Und dann habt ihr euch in den Proberaum verkrochen und habt angefangen, sag ich
mal. Ein Jahr nur geprobt, um dann den ersten Auftritt 1990 war es, glaube ich, ja, 1990 dann zu haben. Ja.
Und der Erfolg, der stellte sich ja dann relativ schnell ein. Also ich, wie gesagt, habe euch als kleines Kind bei der Kurparkgala in Bad Dürkheim dann gesehen. Da wart ihr schon einer der Top-Acts, aber das war ja mitnichten das Größte, sondern ihr wart ja in Rom, ihr wart auf ganz, ganz vielen Fernsehproduktionen zu sehen, in ganz vielen Produktionen zu sehen. Ja. Und ihr wart in London und habt da mit der Musik der Beatles mehr oder weniger den Ritterschlag von einem der Beatles selbst bekommen. Vielleicht kannst du die Geschichte erzählen.
Ja, genau. Das war im sogenannten Alley Pally im Alexandra Palace, eine riesen Filmkulisse. Und dort fand die Jahresabschlussfeier von Mercedes statt. Und also Mercedes Formel 1. Und der Ron Dennis, der damalige Chef, der hat uns gesehen in Stuttgart auf dem Sportpresseball, so hieß das, glaube ich, die Veranstaltung. Und da hat er gesagt, diese Band will ich haben auf meiner Weihnachtsfeier im Alexandra Palace. So kamen wir dahin und im Publikum, ja, war alles, was Rang und Namen hatte, unter anderem auch George Harrison und Phil Collins, also alles, was damals wirklich Rang und Namen besaß. Ja, das war eine sehr wichtige Erfahrung und das ist ein Highlight in meinem Musikerleben gewesen.
Was ist das für ein Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und weißt, da sitzen solche namhaften Künstler jetzt vor dir und analysieren alles, was du da tust?
Das haben wir alle irgendwie ausgeblendet. Nur so kann man frei spielen und es lief dann wunderbar für uns und wir mussten Zugaben über Zugaben geben, das weiß ich noch. Und die Namen haben wir völlig ausgeblendet. Es war auch so viel Publikum da, dass du die Gesichter gar nicht ausmachen konntest von der Bühne aus.
Und George Harrison, einer der Beatles, saß ja im Publikum und hat danach auch große Lobeshymnen über euch gesungen.
Es soll so gewesen sein, also mir gegenüber nicht, aber unserem Agenten und Manager gegenüber, ja. Ja, das hat uns natürlich super stolz gemacht. Wir sind dann gleich noch ein paar Tage in London geblieben, vor lauter Stolz.
Muss ja.
Das hat aber niemand erkannt.
Schade. Ja. Aber die europaweite Presse, die hat euch ja recht gegeben. Wie gesagt, ihr wart in Rom, ihr wart, in der ARD Sportschau sogar mal oder auf jeden Fall im Ersten wart ihr. Ihr habt... auf jeden Fall.
Sendung hieß Menschen 99
damals. Menschen 99.
Ja, in der ARD war das.
Genau. Ihr wart in der ARD zu sehen. Wie war das? Also jetzt heutzutage völlig unvorstellbar, dass man als Coverband in so einer Fernsehproduktion zu sehen ist.
Ja, nicht wirklich, denn ich meine, heutzutage bin ich in einer Tribute-Band und auch wir haben etliche Fernsehauftritte zu verzeichnen. Mhm. Also wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und eine gewisse Qualität vorzeigen kann, dann geht das schon auch noch. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
Gut, jetzt hast du die Memories angesprochen, die waren schon wahnsinnig groß und dann bist du mit denen halt 15, 16, 17 Jahre durch Europa getourt.
Ja.
Was war mit Privatleben in der Zeit? Du warst sehr viel unterwegs, hast zum Teil 4 Auftritte pro Woche gespielt. Mhm. Wie hat sich das so für dich und vor allem für die Band entwickelt? Man hat Familie, man hat Kids unter Umständen, die Frau wartet zu Hause, will auch mal was von ihrem Mann haben.
Das Klischee.
Ja, also gehe ich mal von aus. Ja,
auch meine Frau ist gut beschäftigt und wir haben schon von vornherein das Abkommen gehabt. Meine Liebe, ich bin Musiker, das setzt bestimmte Lebensrhythmen voraus und wir haben uns gut arrangiert bis heute.
Und die Band?
Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber das Familienleben war, soweit ich informiert bin, immer intakt von jedem. Weil sich die Frauen natürlich auch gefreut haben, dass die Männer so einen schönen Erfolg hatten.
Ich will jetzt gar nicht auch irgendwelche Skandale aufdecken oder so, sondern es geht darum, als Musiker schlagen ja so 2 Herzen in der Brust. Auf der einen Seite will man natürlich Zeit mit der Familie haben, unter Umständen. Auf der anderen Seite will man ja den Erfolg der Band haben. Und bei euch hat sich ja sehr viel Erfolg eingestellt. Also ihr habt euch immer dann mehr oder weniger für die Musik entschieden, ne?
Ja, die Musik war immer primär, auf jeden Fall. Ja.
Würdest du es rückblickend genauso nochmal machen?
Ich werde es oft gefragt und ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen. Es soll alles so sein, wie es ist. Ja? Mhm. Man kann nur bestimmte Faktoren in seinem Leben selbst bestimmen. Alles andere hängt irgendwie vom Universum ab.
Mhm. Ja? Und das Universum hat dich ja dann in eine der nächsten Stationen geführt. Da weiß ich noch, bei besagtem Agenten Manfred Mühlbayer durfte ich dann hospitieren und durfte da auf Veranstaltungen mitgehen. Und dann wurde ich eingeladen 2007 in Mannheim ins Oststadttheater zu einer Band namens Night Fever. Die große Premiere. Und da weiß ich noch, wie Manfred zu mir gesagt hatte, du John, wenn du das siehst, mach die Augen zu, du hörst da die Bee Gees themselves quasi. Das wird ein ganz, ganz großes Ding. 2007 Night Fever. Das war, wie war die Geburtsstunde? Wie kam es dazu, von diesen paar Fragmenten bei den Memories, wo ihr ja schon Bee Gees thematisiert hattet, dass man auf eine reine Bee Gees Tribute Band geht?
Also ich sehe auch da einen 12-jährigen Jungen vom Fernseher sitzen. Da gab es samstagnachmittags eine Sendung, die hieß Beat Club. Und es war ein Must für alle Jugendlichen, die Sendung zu sehen. Und da hieß es, und jetzt haben wir Gäste aus Australien. Sie sind drei Brüder und sie nennen sich The Bee Gees. Und ihr Hit heißt New York Mining Disaster 1945.
Cool.
Und schon der Songtitel, der hat mich schon angemacht. Und dann sah ich diese Band und ich fiel vom Glauben ab. Ich dachte, aus welcher Welt kommen denn die? Wo kommt diese Musik her? Das ist ja unfassbar. Und seitdem war ich immer ein gestandener Bee Gees-Fan gewesen. Ja, das und das hat sich durch die Jahre und durch alle Bands, in denen ich als Musiker beschäftigt war, hat sich das durch alle Bands gezogen, auch durch die Memories, wo wir ein kleines Setup The Bee Gees gespielt haben. Und das kam immer unheimlich gut bei den Leuten an. Und ja, ich hatte auch eine Affinität für diesen speziellen Gesang. Ja, und dachte, das muss mal irgendwann ein Projekt geben, wenn es vielleicht die Bee Gees nicht mehr gibt, dass man auf die Bühne bringen sollte. Und so war es ja dann auch. 2002, nach dem Tod von Morris Gibb, haben Barry und Robin entschieden, also Bee Gees gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Und das habe ich so als Geburtsstunde von Night Fever gesehen. Jetzt müssen wir es machen.
Also hat dich einerseits natürlich wahrscheinlich schwer getroffen als Fan nach dem Tod.
Ja, natürlich. Wow.
Aber auf der anderen Seite, du jetzt auch gesagt, okay, das können wir jetzt nicht so stehen lassen.
Ja.
Also es gibt keine Musikwelt ohne Beat.
Ja. Ja, genau. Und da fänge ich an, Leute zu casten, die diesen schönen Harmoniegesang mit mir vollziehen konnten. Und ich habe sie gefunden. Und wir fingen dann auch 2 Jahre mit Proben an und über 3 oder 4 Jahre, ja. Und dann entstand daraus diese Premiere in 2007, Oststadttheater Mannheim.
Ja, und was ihr da auf die Beine gestellt habt, da wollen wir kurz reinhören. Ich möchte betonen, wir arbeiten hier im Radio und haben natürlich alle Originalsongs der Bee Gees auch im System, aber es ist wirklich Night Fever, the very best of the Bee Gees, die Tribute Band für die Bee Gees mit Michael Tsai als einen der drei Frontsänger. Es hört sich an wie im Original. Also ich bin nicht der Erste, der es sagt. Das habt ihr in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich schon unzählige Male gehört, wenn man die Augen schließt. Man denkt wirklich, dass die drei Brüder immer noch Musik machen.
Ja, das ist unglaublich schön von den Leuten zu hören. Sogar ihr seid besser als das Original, aber das lehne ich immer ab. Ja, wir sind ganz nah dran, sagen wir so.
Wie ist es vom Spaßfaktor? Also wenn man die Musik verkörpert, die man wirklich über alles liebt, wo man jetzt eben eine Passion für empfindet, die Musik ändert sich nicht mehr. Die Songs, die gibt's seit 30, 40, 50 Jahren. Mhm. Es sind immer die gleichen Songs, es ist immer das gleiche Programm, aber es macht vermutlich nicht weniger Spaß.
Indem du das jetzt sagst, bekomme ich gleich eine Gänsehaut. Denn so ist das Gefühl, wenn ich auf die Bühne gehe, da bin ich voller Aufregung, das legt sich dann erst nach dem zweiten Song und dann wird aus der Aufregung, wird Gelassenheit und auch Gänsehautmomente, wenn ich meine Kollegen singen höre.
Wahnsinn. Ja. Also nach 50 Jahren Bühne bist du immer noch aufgeregt, auch wenn du so ein super einstudiertes, perfekt arrangiertes Programm auf die Bühne bringst.
Ja, ist immer noch da. Ist immer noch da. Und solange das da ist, werde ich auch weitermachen.
Weil man hat ja oft so diesen Eindruck, dass viele Künstler, gerade dann auch so Stars, die jetzt eben nach 50 Jahren immer noch die gleichen Hits singen müssen, weil die Leute sie eben einfordern, dass die dann so ein bisschen abgefuckt sind. Dass man dann, ja komm, ich singe jetzt hier, keine Ahnung, Massachusetts, das haben wir schon unzählige Male gespielt, das kann ich dir auch mit, blöd gesagt, 2 Promille im Kopf singen. Wie behältst du dir das? Oder ist das ein automatischer Mechanismus?
Du brauchst dir nur die Leute anzugucken im Publikum, die das sehr, sehr gerne wollen. Und wenn du die Möglichkeit hast, von der Bühne herunter ihnen das zu geben, was sie gerne, was sie am liebsten mögen, das ist ein wahnsinnsschöner Moment.
Und nicht nur bei uns in Deutschland. Also ich habe dich zuletzt in Zweibrücken erleben dürfen. Da haben wir uns ja dann auch seit Jahren mal wieder gesehen. Sondern auch in den Benelux-Ländern. Ich habe mal recherchiert, ganz witziger Funfact am Rande, die Fanseite von Night Fever Netherlands hat mehr Follower als die Night Fever Facebook-Seite an sich. Ja. Also ihr seid in den Benelux-Ländern sowas von unfassbar erfolgreich.
Das stimmt, ja. Also wir haben den Nimbus der ausländischen Band in Holland. Und das zählt immer noch mehr. Wir sind in Holland ein internationaler Act. Und fahren die Show auch in Englisch ab. Also die Holländer verstehen unheimlich gut Englisch, weniger Deutsch. Und wir haben uns darauf eingerichtet, dass wir die ganze Show in Englisch fahren, auch von der Moderation her. Mhm. So haben wir noch mehr diesen Status als internationaler Act. Aber ich muss sagen, wenn ich die Holländer nehme, das ist ein unglaublich musikbegeistertes Völkchen. Es ist der Wahnsinn. Ich darf überhaupt nicht ins Publikum gucken, denn die singen alle die Texte 1:1 mit. Und da wird man natürlich wahnsinnig, wenn du auf die Lippenbewegungen guckst als Sänger. Du musst dich davon abwenden, sonst wirst du wahnsinnig. Ja. Also total begeisterte Leute in Holland.
Ja, auch Belgien. Also ihr habt ja eure Live-DVD im Kursaal, glaube ich, aufgenommen. Das war witzig. Ich habe mit meiner Frau letztes Jahr Urlaub in Ostende gemacht und habe dann ein Plakat von euch noch hängen sehen. Ja. Also Wahnsinn. Gibt es dann so Momente, wo man dann, also ich kenne das ab und zu, wo man dann so gerührt ist, dass man dann wirklich Tränen in den Augen hat, wenn du dann siehst, da stehen Tausende von Leuten, die jetzt zwar nicht deinen Song, aber den Song, den du perfekt auf die Bühne gebracht hast, mitsingen, mitklatschen und du merkst, die wollen dich gar nicht von der Bühne runtergehen lassen.
Ja, also es kommt besonders bei emotionalen Songs, kommt es rüber, bei Balladen, so wie How Deep Is Your Love, wo die Leute dann plötzlich, ich gucke da runter und denke, da weint ja jemand, da könnte ich gerade mitheulen. So schön ist das ja, wenn sich Emotionen in dieser Form bewegen.
Was würdest du sagen, ist das Erfolgsrezept der Band und vor allem von dir persönlich? Du hast das große Privileg, dass du auf 50 Jahre Bühnenjubiläum zurückblicken kannst. Also zum einen natürlich vom Erfolgsfaktor, von dass die Leute dich halt immer noch sehen wollen in verschiedenen Projekten, dass du gesund bist, noch so eine Europatour. Du kommst ja gerade von einer, wart ihr in Holland, Belgien, wo wart ihr jetzt gerade?
Nur in Holland, aber wenn ich sage nur in Holland, dann wirklich Tage hintereinander.
Ich habe es gesehen, jeden Abend ein anderer Saal, der prall gefüllt ist. Also du kannst es immer noch machen. Was ist der Erfolgsfaktor? Was macht es, dass du so eben noch auf der Bühne stehen kannst und vor allem die Hallen füllst?
Ja, es ist die Begeisterung und für das, was ich mache. Und ich habe mir das nicht irgendwo ausgesucht, was mache ich denn jetzt? Mache ich David Bowie oder mache ich Bee Gees? Nee, das war so eine Art Berufung. Ich muss das einfach machen und ich mache es so gerne, dass ich also für mich überhaupt zurzeit kein Ende sehe, ja, auf der Bühne.
Wir haben ja vorhin auch in der Redaktion kurz mit unserem Kollegen Kunze gesprochen, der dich ja auch sehr gut kennt als ihr beide Wormser Urgesteine. Ja. Und der hat ja auch von den Anfängen von Night Fever geredet. Gab es denn Startschwierigkeiten, dass man mit diesen Bee Gees-Programmen jetzt auf die Bühne geht? Also war das von Anfang an so, dass die Leute total hellauf begeistert waren?
Auf keinen Fall. Denn wir haben uns selbst irgendwo gesehen als Nischenband. Ja, also du kriegst keine 1000 Leute in Theater, um die Bee Gees zu hören. Das ist so eine Clubgeschichte, vielleicht mal mit 100, 250, 300 Leuten. So haben wir uns selbst gesehen. dass das so einen Werdegang genommen hat, wie der jetzt in Holland, wo wir im vorigen Jahr in Den Haag das World Forum ausverkauft haben mit 3000 Leuten. Das hätte keiner von uns geglaubt. Wir sagen immer den netten Satz, wenn wir das zu Hause erzählen, was wir hier erleben, das glaubt uns kein Mensch.
Wahnsinn. Wie wichtig sind für den Erfolg und für dich als Mensch Weggefährten? Also mit deinen Kollegen Uwe Haselsteiner und Franco Leon bist du jetzt seit Anbeginn mit Night Fever unterwegs. Das sind jetzt die Bandkollegen. Wie wichtig sind Weggefährten auf der Bühne, hinter der Bühne, um so ein Projekt erfolgreich zu machen, erfolgreich zu halten und vor allem selbst dabei glücklich zu bleiben?
Unglaublich wichtig. Die Weggefährten Franco und Uwe neben mir stehen und den Harmoniegesang erfüllen, ist es schwer genug, diese Harmonien überhaupt zu finden und zu gestalten. Wir haben ja etliche Leute gecastet, bis wir dahin kamen. Aber auch im Privaten muss alles stimmen, sonst kannst du das auf der Bühne nicht wiedergeben.
Also ihr seid dicke Freunde?
Wir sind sehr gute Freunde, ja.
Und hinter der Bühne, also gibt es Leute, wo du sagst, die ohne die wird gar nichts laufen, wenn ich die jetzt nicht seit x Jahren an der Seite hätte, dann wäre ich schon längst nicht mehr auf der Bühne?
Ja, ich denke da nur an, es fängt an bei unserem Backliner, der dafür sorgt, dass die Bühne immer super hergerichtet ist, dass die Gitarren da stehen, wo sie stehen müssen, dass alles technisch funktioniert. Das ist der Backliner, das ist unser lieber Gregor Langer. Dann geht's weiter bei unserem Lichtmann Conny Böhm, der für die Illumination sorgt, die auch ein unglaublicher Beitrag ist. Und dann, last but not least, unser wunderbarer Tontechniker Joachim Dalterio. Also elementar wichtige Leute um uns herum. Und das schon über Jahre hinweg. Ja, also das ist
wichtig. Wie hält man sich denn selbst beziehungsweise die Crew bei Laune? Also gibt es Momente, wo man sich da einfach wahnsinnig auf den Zeiger geht gegenseitig? Und wenn ja, wie kommt man da raus, dass man, wenn man mitten auf der Tour ist, keinen Lagerkoller kriegt?
Also das ist bis jetzt noch nie passiert, muss ich sagen.
Wahnsinn.
Und die Vorgabe ist immer, die größtmögliche Entspanntheit zu haben. Und wenn irgendwo Probleme auftauchen, bitte gleich Wortmeldung. Und wir müssen das an Ort und Stelle bereinigen. Das ist das Credo. Das haut nicht immer hin, aber das ist die Maßgabe von uns. Und so funktioniert es auch über die ganzen Jahre hinweg.
Dann lass uns zum Thema kommen, das man am liebsten eigentlich in seiner Geschichte so ein bisschen aussparen würde. Aber ihr habt dann 13 Jahre sehr erfolgreich musiziert, hattet dann eine tolle Tour vor Augen und dann kam 2020 Corona. Wenn man auf so eine lange Zeit auf der Bühne zurückblickt und dann kommt plötzlich eine Pandemie, die alles streicht, dass es keine Veranstaltungen mehr gibt, dass man wirklich nur noch zu Hause sitzt und selbst im Restaurant und im Supermarkt Einschränkungen erlebt. Was macht es mit so einem Freigeist wie dir, der aus strengem Elternhaus kommt, sich mehr oder weniger freigekämpft hat, das tut, was er über alles liebt und plötzlich gar nichts mehr davon machen kann und das 2 Jahre lang?
Also ich bin eigentlich für mich dankbar, dass das mal so passiert ist, denn ich konnte mir nie vorstellen, wie das Leben sein wird, wenn ich mal keine Live-Musik mehr mache. Und jetzt waren wir alle in der Situation, dass wir per Dekret dazu aufgefordert wurden, die Instrumente fallen zu lassen und Ruhe zu halten. Und ich hatte das große Glück, dass ich in dieser Zeit ziemlich viel in meinem Studio zu tun hatte, was das Ganze aufgehoben hat. Und ich muss sagen, auch die staatlichen Corona-Hilfen, die liefen extrem gut bei uns. Also materiell gesehen war es jetzt nicht wie für viele andere Kollegen so ein Desaster. Und wirklich also so für meinen Kopf und das Leben danach war es eine wichtige Zeit, das mal zu spüren, wie es ist, wenn man es nicht mehr macht, wenn man nicht mehr auf der Bühne steht.
Jetzt sprichst du die Kollegen an. Es gab diese großen Initiativen, Alarmstufe Rot oder Ohne uns wird's still, die sich eben beschwert haben, dass die Corona-Hilfen ganz, ganz schlecht waren. Ja. Und viele angehende Musiker, wie Gastronomen oder Pflegekräfte auch, werden durch die Corona-Pandemie wahrscheinlich gedacht haben, in die Musikbranche steige ich besser nicht ein, weil wenn es dann eng wird, dann bin ich einer der Ersten, der hängen gelassen wird. So lautet der Vorwurf. Würdest du das so unterstreichen von dem, was du von Kollegen mitbekommen hast?
Ja, ich habe von etlichen Kollegen mitbekommen, die mit dem Rücken zur Wand standen. Ich kann nur sagen, also für uns und meine Kollegen, die haben dann, also unser Schlagzeuger Kai Rüdiger, der hat eine Schlagzeugschule und er hat halt seinen Unterricht online gestaltet. Mhm. Auch unser Gitarrist Helmut Scholz hier aus Mannheim, auch der hat seinen Unterricht online. Dann, also es gibt immer, es gab immer für uns jetzt, für meinen kleinen Kreis, gab es immer eine Bewegung in eine Richtung, wo halt das Leben weiter funktioniert hat, auch das Berufsleben.
Aber würdest du sagen, die Corona-Hilfen, die waren okay? Oder würdest du unterm Strich schon mitgehen, dass die Veranstaltungs- und Künstlerbranche da hängen gelassen wurde?
Ja, da gibt es ja das schöne Wort von der Systemrelevanz. Und natürlich fand die ganze Kulturszene da nicht statt unter diesem Begriff. Und es haben sicher viele, viele Leute darunter gelitten. Auf jeden Fall.
Aber jetzt nach Corona merkt man ja, wie systemrelevant Veranstaltungen sind, weil es ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ausverkaufte Hütten, wo man hinschaut, die Leute, die Weinfeste rappelvoll,
unglaublich,
Festzelte, die Leute, die sind ausgehungert, man merkt, diese 2 Jahre, die hatten, also jetzt sind wir zum Glück wieder nach einem normalen Sommer weitgehend, aber jetzt schon, die Anfragen, also hier bei der RPH1-Band, die trudeln jetzt schon, im Juli, da könntest du an einem Wochenende 5-mal spielen, weil die Leute einfach ausgehungert sind.
Also diese Stimmung, die kriege ich auch mit und das freut mich ungemein, dass es so ist, wie es ist, dass die Leute wieder raus können, dass sie aufatmen können.
Ja. Aber sollte schon ein bisschen auch was an der Systemrelevanz ändern, oder?
Ja, wer weiß, was die nächste, ich will es gar nicht sagen, Pandemie soll nie wieder passieren, aber die nächste Situation, in die man hinein lebt, weiß ich nicht, aber ich glaube, systemrelevant ist immer die Wirtschaft, die und die Kultur. Weniger, es ist, wie es ist. Also ich kann es auch nicht schönreden.
Mhm. Ja. War das in anderen Ländern anders, so was du jetzt in Holland und Belgien mitbekommen hast?
War ganz genau so. Das ist.
Also da hat die Kultur einen ähnlichen Status wie in Deutschland.
Ja. Also die Kultur in Holland, ich kann es nur da so beurteilen, wie ich das Ganze erlebe. Es gibt in jeder Stadt, und sei sie noch so klein, ein relevantes, schönes Theater, so mit Plüsch und allem drum und dran, wo man gerne als Kulturschaffender Musik macht oder Theater spielt. Und das habe ich hier in Deutschland jetzt nicht so erlebt. Da gibt es Hallen, aber nicht diese schönen kleinen Theater. Wenn ich sage kleines Theater, sind das Theater bis zu 1000 Sitzplätzen.
Ja. Was denkst du, woran liegt das?
Ja, ich weiß es nicht.
Okay.
Weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass die Deutschen weniger kulturell beflissen sind als die Holländer. Nur durch vielleicht dieses kleine Land wird es mehr auf den Punkt gebracht. Diese ganze Bewegung, die ganze Kulturbewegung. So könnte ich mir es vorstellen.
Wenn wir in der Zeit zurückspringen würden, oder es würde jetzt ein junger Mann zu dir kommen, ich habe dich damals auch mehrfach gefragt als kleiner Junge, was kann ich machen, um erfolgreich zu werden. Ich weiß noch, ich habe bei dir mal im Studio ein Robbie Williams Medley aufzeichnen dürfen.
Ja, ich erinnere mich.
Das war, das war grauenhaft.
Ja. Nein, habe ich heute noch.
Ehrlich?
Habe ich heute noch.
Du hast
das war cool, war gut gemacht.
Ja, danke. Also ich habe es zu Hause auch noch. So man selbst guckt natürlich ein bisschen anders drauf zurück. Aber was würdest du einem jungen Künstler, der heute in seinen Startlöchern steht, in den Kinderschuhen steckt, raten, um erfolgreich wie du zu werden? In der heutigen Zeit, weil man muss ja auch sagen, die Veranstaltungskultur ändert sich ja auch, das Publikum ändert sich ja auch. Also ich krieg's mit unserer Band mit. Du hast jeden Auftritt irgendwo einen, der Laila brüllt, weil die Ballermann-Hits natürlich, also wo du dann denkst, okay, handgemachte Musik mit Stunden und tagelang im Proberaum verharren, wer braucht das, wenn am Ende halt so ein DJ gereicht hätte?
Ja.
Würdest du trotzdem noch sagen, die Musik, die lebt weiter, auch in Zeiten von Streaming, von Ballermann-Hits und so weiter und so fort?
Also wenn man das Ganze rational sieht, müsste man eigentlich jedem davon abraten, das zu tun. Aber ich weiß ja von mir selbst, wie es ist. Wenn du unbedingt was machen willst, dann machst du es. Und so ist es heute auch noch. Deswegen kann ich keinem den Rat geben, hör damit auf, sondern ich sag, mach einfach, was du von Herzen machst und was dein Leben erfüllt, mach's einfach.
Dem entgegensteht aber, ich muss ja meine Miete zahlen und meinen Kühlschrank füllen.
Ja, natürlich musst du dein Talent kanalisieren können, sodass du auch Geld damit verdienen kannst. Das ist ganz wichtig. Ne? Ja.
Blicken wir in die Zukunft. Du guckst wieder auf eine sehr, sehr prall gefüllte Tour 2023. Also wenn ich jetzt mal hier so die Terminliste durchgehe, da seid ihr jetzt schon bei mindestens 30 Konzerten, die jetzt schon feststehen in diesem Jahr.
Ja.
Unter anderem in Neuleiningen auf der Burg am 1. Juli in der Pfalz.
Ja.
Ein ganz tolles, besonderes Setting.
Mhm.
Wie ist die Vorfreude, da auch mal so mehr oder weniger vor der Haustür zu spielen?
Ich spiele immer gerne vor der Haustür, weil ich hasse lange Autofahrten.
Oh, verstehe ich.
Ja, nee, also auch die, das Ambiente von Neuleiningen ist halt, das spricht halt für sich. Also ich bin ganz begeistert, da hinzukommen am 1. Juli und den Leuten zu sagen, hey, ich feiere dieses Jahr mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Da freue ich mich drauf.
Ja, und wir können verkünden, du hast ja auch noch was mitgebracht.
Ja, ich habe 4 Tickets mitgebracht für Neuleiningen, die zur Verlosung stehen.
Und ihr könnt diese Tickets gewinnen. Jeweils einmal 2 Tickets habe ich jetzt online gestellt. Da seht ihr ein schönes Video von Micha und mir auf meiner Facebook-Seite rpa1 John Segert oder auf meiner gleichnamigen Instagram-Seite die Burg Neuleiningen, The Very Best of the Bee Gees, Night Fever am 1. Juli in der Pfalz. Das wird ein schöner Abend. Ich freue mich, ich bin auch dabei. Habe für mich und meine Familie auch gleich mal Tickets ergattert.
Super.
Vorverkauf läuft ja Bombe, was man so liest, ne?
Ja, wie man liest, läuft das sehr gut an. Jetzt schon im Januar, was nicht so alltäglich ist.
Lieber Michael, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Ich freue mich sehr auf den 1. Juli mit dir in Neuleiningen und 4 unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt hoffentlich bei der Verlosung mitmachen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute weiter für auf der Bühne, für hinter der Bühne, für im Privatleben, auf die nächsten 50 Jahre. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du dir jetzt setzt für das kommende Jahr, außer dass es so weitergeht?
Ja, ich überlege mir das laufend. Was kann ich mir denn noch wünschen? Also wie gesagt, wenn es so weiterläuft wie bisher, bin ich überglücklich. Es kann alles so bleiben.
Super, bescheiden wie immer.
Lieber. Ja, so bin ich eben.
Vielen, vielen Dank, dass du den Weg zu uns ins Studio gemacht hast, dass
gerne,
du
gerne.
Heute Gast bei Menschen in Rheinland-Pfalz warst und alles erdenklich Gute für dich.
Vielen, vielen Dank, John.
Einfach ein sympathischer Typ. Alle Infos zu Michael Zay sowie zu seiner Band Night Fever, The Very Best of the Bee Gees und zu unserem Gewinnspiel für die Burg Neuleiningen in der Pfalz im Juli findet ihr in den Shownotes. Da habe ich euch alles, was ihr wissen müsst, reingepackt. Das Video findet ihr auf meiner Instagram- bzw. meiner Facebook-Seite rpa1 John Segert. Wenn auch ihr mal Teil unseres Podcasts sein wollt, weil ihr sagt, ich habe auch was zu erzählen, was Kurioses, was Spannendes, was Bewegendes oder auch was Lustiges, eure Geschichte könnt ihr hier im Podcast erzählen, schreibt uns einfach per Facebook, Instagram oder Mail. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder ihr nutzt in den sozialen Medien einfach den Hashtag RLPStories. Dann kriegen wir davon natürlich auch was mit und vielleicht seid ihr dann schon bald Gast hier im Podcast. Also einfach schreiben oder den Hashtag RLPStories benutzen. Für heute war es das in dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und natürlich, wenn ihr unseren Podcast der Tag in Rheinland-Pfalz abonniert. Das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.